Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei dieser Sendung der Philosophischen Brocken wünscht David Wagner. In der nächsten Stunde wird es um Lewis Carroll und Ludwig Wittgenstein gehen. Unsere Frage wird dabei jene sein, ob es sinnvoll ist und wenn ja, welchen Sinn es haben kann, wenn sich Sprachphilosophen mit Unsinn beschäftigen. Ich werde in diesem Zusammenhang so tun, es wären das englische Wort Nonsense und das deutsche Wort Unsinn gleichbedeutend. Das könnten mir Literaturwissenschaftler ankreiden, da zumindest im Zusammenhang mit dem Wort Literatur im Fall von Nonsens-Literatur ein bestimmtes Genre gemeint ist. Doch dazu später. Die Sendung wird drei Teile haben. Im ersten Teil möchte ich ein wenig über Wittgenstein sprechen, darüber, was er in Vorlesungen und informellen Gesprächen der Jahre 1933 und 1934 gesagt hat. Ich werde dabei den Mitschriften seiner Studentin Alice Ambrose vertrauen. Die Texte, die unter dem Titel »Das gelbe Buch« erschienen sind und während Wittgensteins Arbeit am »Blauen Buch« entstanden, findet man im Suhrkamp-Taschenbuch mit dem Titel »Vorlesungen 1930 bis 1935« beziehungsweise in englischer Originalfassung in »Wittgensteins Lectures Cambridge 1932 to 1935«. Dann werde ich mich im zweiten Teil der Sendung Lewis Carroll zuwenden und ein bisschen darauf eingehen, warum im viktorianischen England Kinderbücher wie Alice im Wunderland etwas Revolutionäres hatten. Im dritten Teil schließlich werde ich erzählen, welche Rolle die Alice-Bücher von Lewis Carroll für Ludwig Wittgenstein spielen. Ich sage Alice-Bücher, denn es handelt sich um zwei. Alice in Wonderland aus dem Jahr 1864 und der Fortsetzung Alice hinter den Spiegeln, Through the Looking Glass and What Alice Found There, aus dem Jahr 1871. Spätestens seit der erfolgreichen Tim Burton-Verfilmung aus dem Jahr 2010 ist Alice in Wonderland sicher jedem von Ihnen bekannt. Es gibt über 30 Verfilmungen dieses Stoffs. Und erst wenn man die Bücher liest, von denen das erste Alice-Buch allein 34 Mal ins Deutsche übersetzt wurde, fällt einem auf, wie wenig die Filme mit der Buchvorlage gemein haben. Doch auch für die Bühne wurde Alice bearbeitet, im deutschen Sprachraum allein 12 Mal seit 1970. Und auch ein klassisches Ballett ist von Alices Abenteuern im Wunderland inspiriert. Der britische Komponist Carl Davis hat es aus dem Kinderalbum, einer Sammlung besonders einfacher Klavierwerke von Piotr Ilitsch Tschaikowski, zusammengestellt. Tschaikowski selbst hat Lewis Carrolls Alice-Bücher vermutlich nicht gelesen, obwohl er Carroll hätte kennenlernen können. Denn dieser bereiste im Alter von 35 Jahren Russland im Jahr 1867, als Tschaikowski gerade 27 Jahre alt war. Die beiden hätten sich in den ersten beiden Augustwochen in Moskau über den Weg laufen können. Carroll, der ja eigentlich Charles Ludwig Dodgson hieß, Lewis Carroll war nur sein Autorenname, entwarf auf dieser Reise Szenen des zweiten Alice-Buchs. Die Russlandreise, welche er als Tourist gemeinsam mit dem protestantischen Theologen Henry Perry Liddon unternahm, führte Carroll in diverse Klöster und zweimal sogar ins Theater. Zu einem Konzertbesuch kam es nicht. Die erste russische Übersetzung von Alice in Wonderland erschien 13 Jahre später, 1879. Da waren die Klavierstücke für Tschaikowskis Kinderalbum aber bereits geschrieben. So kommt es, dass wir im folgenden Musikstück die ominöse Katze, die sich durch ihre theatralischen Auftritte und ihr langlebiges Grinsen auszeichnet, nur deshalb hören, weil der Arrangeur Carl Davis dem Musikstück den Titel »The Cheshire Cat« gegeben hat.
you no cat?
Because I'm a Cheshire Cat. That's why.
Well then, Cheshire Puss, would you tell me, please, which way I ought to go from here?
That depends a good deal on where you want to get to.
I don't care much where.
Then it doesn't matter which way you go.
So long as I get somewhere.
Oh, you're sure to do that. If you only walk long enough. Do you play croquet with the Queen today?
I should like it very much, but I haven't been invited yet.
You'll see me there.
Must you go so soon?
By the by, what became of the baby? I'd nearly forgotten to ask.
It turned into a pig.
I thought it would. Did you say pig or fig?
I said pig. And I wish you wouldn't keep appearing and vanishing so suddenly. You make one quite giddy.
All right. Don't you wish you could do this?
Well, I've often seen a cat without a grin. But a grin without a cat?
Die Cheshire Cat ist auch der erste Hinweis, dass Ludwig Wittgenstein Lewis Carrolls Alice in Wonderland gelesen hat. In einem Brief vom 30. August 1917 bezieht sich Ludwigs ältere Schwester Hermine Wittgenstein auf das Grinsen der Cheshire Cat. Und die Tatsache, dass Hermine die Katze in einem sonst deutschsprachigen Brief Cheshire Cat nennt, ist unser Beweis, dass beide, Bruder und Schwester, Lewis Carrolls Kinderbuch auf Englisch gelesen haben. Im Jahr 1917 war das Buch erst zweimal ins Deutsche übersetzt worden. Und in beiden Übersetzungen kommt das Cheshire, übrigens die Grafschaft, in der Lewis Carroll geboren wurde, nicht vor. Bei Antonie Zimmermann, der ersten deutschen Übersetzerin, die das Buch bereits 1869 übertrug, heißt die Cheshire Cat ganz einfach Grinsekatze. In der zweiten deutschen Übersetzung aus dem Jahr 1912 von Helene Scheu-Ries wird aus Alice ein deutsches Mädchen namens Liese und die Cheshire Cat ist eine Lachkatze bzw. eine Lachmieze. Dass man beim Fotografiertwerden in England aufgefordert wird, Cheese zu sagen und es sich bei Cheshire um einen beliebten Käse handelt, wird erst viel später in die deutschen Übersetzungen eingehen. Da wird dann in der Nachdichtung von Christian Enzensberger logisch stringent aus der grinsenden Cheshire Cat eine Edamer-Katze. Doch zurück zu Ludwig Wittgenstein. Eine in den letzten Jahren oft zitierte Stelle aus dem Gelben Buch, Abschnitt 12, beschäftigt sich mit der Frage, ob es mehrere Arten von Unsinn gäbe. Ich zitiere: Die meisten von uns glauben, es gebe Unsinn, der Sinn hat, und Unsinn, der keinen Sinn hat. Die Äußerung, dies ist zur gleichen Zeit grün und gelb, sei in anderer Weise unsinnig als absurd. Diese Äußerungen sind jedoch im gleichen Sinne Unsinn, und der einzige Unterschied liegt im Wortklang. Zitat Ende. Es handelt sich hierbei um ein, ich möchte sagen, typisches Wittgenstein-Zitat. Einerseits will man dem Autor zustimmen, weil es wie eine wohlüberlegte Entscheidung klingt, dass der einzige Unterschied zwischen dies ist gleichzeitig grün und gelb und absurd a im Wortklang liegt. Andererseits möchte man sagen, im Wortklang? Was soll das heißen? Ist es nicht so, dass wir uns unter etwas gleichzeitig grünem und gelbem etwas vorstellen können, bei absurd aber nur Kauderwelsch verstehen? Interessanterweise ist es eine Illusion anzunehmen, ein Gegenstand an einem bestimmten Ort könne zur gleichen Zeit zwei verschiedene Farben haben. Deutlicher wird die Unmöglichkeit, wenn man von einem eckigen Kreis spricht. Handelt es sich nun um einen Kreis oder um ein Vieleck. Eines schließt das andere aus. Nun aber nochmal. Liegt es wirklich nur am Wortklang, dass wir der ersten Äußerung mehr Vertrauen schenken? Ein berühmtes Beispiel ist Noam Chomskys syntaktisch korrekter, aber unsinniger Satz: Colorless green ideas sleep furiously. Trotz der Tatsache, dass etwas nicht gleichzeitig farblos und grün sein kann, colorless green, und dass wir nicht wissen, was es bedeuten soll, wenn Ideen wütend schlafen, ideas sleep furiously, haben wir beim Betrachten von Chomskys Satz den Eindruck, dass da irgendwas gesagt wird. Ein Eindruck, den man bei seinem zweiten Beispielsatz furiously sleep ideas green colorless nicht mehr hat. Der zweite Satz entspricht nicht der englischen Grammatik, das merkt schon ein Nicht-Muttersprachler. Man hat gar nicht die Erwartungshaltung, in dieser Reihung englischer Worte etwas Sinnvolles zu entdecken. Für Chomsky, der den ersten Satz eigentlich verwendet, um zu zeigen, dass alle möglichen grammatisch korrekten Sätze gebildet werden können, geht es klarerweise um Syntax. Wir können uns fragen, warum sagt Wittgenstein nicht das Folgende? Die meisten von uns glauben, es gebe Unsinn, der Sinn hat, und Unsinn, der keinen Sinn hat. Die Äußerung, dies ist zur gleichen Zeit grün und gelb, sei in anderer Weise unsinnig als absurd a. Diese Äußerungen sind jedoch im gleichen Sinne Unsinn, und der einzige Unterschied liegt in der Tatsache, dass die erste der beiden Äußerungen grammatisch korrekt gebildet ist. Nun, ich denke, dass hier der Wortklang einen weiteren Aspekt aufzeigt, und das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb Wittgenstein das Wort Wortklang verwendet. Über eine Äußerung wie absur a lässt sich gar nicht sagen, ob sie den Regeln der Grammatik folgt, weil wir dem Wortklang sur in unserer Sprache keine definitive Rolle geben können. Handelt es sich bei sur um ein Zeitwort, ein Hauptwort, ein Eigenschaftswort? Ist es vielleicht gar Subjekt der Äußerung? Wir können natürlich eine Verwendung für die drei Lautgruppen erfinden, zum Beispiel sagen, absur a bedeutet Apfel auf Tisch. Aber wir haben keinen Anhaltspunkt, an dem wir testen könnten, ob unsere erfundene Bedeutung tatsächlich stimmt. Die erste Äußerung, der korrekt gebildete Satz, dies ist zur gleichen Zeit grün und gelb, stellt uns vor diese Probleme nicht. Aber er tut es deshalb nicht, so Wittgenstein, weil der Klang der einzelnen Worte uns dazu verleitet, einen Sinn zu sehen. Wir meinen genau zu wissen, auf welche, wenngleich unmögliche, Tatsache sich der Ausdruck bezieht. Wittgenstein erklärt uns auch im Abschnitt 12, was er meint, wenn er den Begriff Unsinn verwendet. Ich zitiere: Das Wort Unsinn wird verwendet, um bestimmte Dinge auszuschließen, und zwar aus verschiedenen Gründen. Es kann jedoch nicht der Fall sein, also einen Grund kann es nicht geben, und der ist, dass ein Ausdruck ausgeschlossen und doch nicht ganz ausgeschlossen ist. Zitat Ende. Wenn wir also sinnvoll sprechen, müssen wir bestimmten Regeln folgen. Das bedeutet lediglich, dass ohne unserem Festhalten an den Gepflogenheiten der Sprache keine Kommunikation möglich wäre. Auch wenn wir uns alternative Gebrauchsfelder unserer Worte vorstellen können, und Lewis Carroll tut dies in seinen literarischen Texten mit großer Freude, wäre eine Sprache undenkbar, in der sich alle Sprachteilnehmer wie Humpty Dumpty verhalten, dem dicken Eierkopf aus Alice hinter den Spiegeln. Humpty Dumpty, der ja davon überzeugt ist, er könne jedem Wort, je nach Belieben, die Bedeutung geben, die ihm gerade passt. Doch da sind wir bereits bei Lewis Carroll, über dessen Nonsensliteratur ich im zweiten Teil der Sendung erzählen möchte.
If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be be what it isn't.
I invite you to a world where there is no such thing as time, and every creature lends themselves to change your state of mind. And the girl that chased the rabbit, drank the wine and took the pill, has locked herself in limbo to see how it truly feels to stand outside your virtue. No one can ever hurt you, or so they say. Her name is Alice. She climbs into the window through shapes and shadows. Alice. And even though she's dreaming, she knows. Sometimes the curiosity can kill the soul, but leave the pain. Of innocence is left inside the frame, and through the looking glass we see she's faithfully returned. But now off with her head, I fear is everyone's concern.
Sie hören eine Sendung der Philosophischen Brocken mit dem Thema Ludwig Wittgenstein und Lewis Carroll. Ich habe vor der Musikpause gezeigt, dass es Ludwig Wittgenstein ein Anliegen ist, nicht von unterschiedlichen Arten von Unsinn zu reden. Ich möchte darauf noch einmal kurz zurückkommen. Der grammatisch korrekte und auf den ersten Blick scheinbar sinnvolle Satz »Dies ist zur gleichen Zeit grün und gelb« ist ein Satz, sagt Wittgenstein, der in unserem Sprachgebrauch gegen eine Regel verstößt. Ein Ding kann einfach nicht zur gleichen Zeit grün und gelb sein. Wittgenstein sagt aber auch, dass es sich hier nicht um jene Regelverletzung handelt, dass wir beim ersten Hören sofort den Satz als Unsinn erkennen. Das ist zum Beispiel bei bloßem Geplapper der Fall, wenn sich die gehörten Laute gar nicht unserer Sprache oder einer uns bekannten Sprache zuordnen lassen. Oder aber, wenn wir in einer Aufzählung von Möbelstücken neben Tischen und Stühlen auf Schuhe treffen. Da ist uns sofort klar, dass die Schuhe unter den Möbelstücken nichts verloren haben. Im Fall des Satzes mit Grün und Gelb sind minimale Operationen nötig, die uns den Unsinn erkennen lassen. Wir müssen ganz kurz überlegen, ob es vielleicht metaphorische Bedeutung haben könnte, ob der Satz vielleicht als Metapher sinnvoll wäre. Und dann sagt Wittgenstein etwas Verblüffendes. Er sagt, ich zitiere, »Freilich könnten wir diesen Sätzen Sinn verleihen. An früherer Stelle habe ich gesagt, was möglich und was unmöglich ist, sei eine willkürliche Sache. Wir könnten es zum Beispiel zur Regel erklären, dass Grün und Gelb können zur selben Zeit am selben Ort sein, Sinn haben soll. Zitat Ende. Wie macht man das eine Gebrauchsregel festlegen? Nun, wenn es stimmt, dass unsere Sätze ihren Sinn aus den Sprachspielen, also aus den basalen Situationen, in denen wir sie anwenden, beziehen, dann gibt es eine neue Gebrauchsregel, sobald wir wissen, in welchem Lebenskontext es sinnvoll ist, die gleichzeitige Existenz mehrerer Farben nicht auszuschließen. Wir haben es also mit einem erweiterten Kontextprinzip zu tun. Bei Gottlob Frege in den Grundgesetzen der Arithmetik finden wir das einfache Kontextprinzip so formuliert. Ich zitiere von Seite 23 der Reklamausgabe. Nach der Bedeutung der Wörter muss im Satzzusammenhange, nicht in ihrer Vereinzelung, gefragt werden. Zitat Ende. Das Buch »Die Grundgesetze der Arithmetik« wurde 1913 von Philip Jourdain in Zusammenarbeit mit Ludwig Wittgenstein ins Englische übersetzt. Auf Englisch steht er im Vorwort der »Foundations of Arithmetic«: »Never to ask for the meaning of a word in isolation«, but only in the context of a proposition. Es geht nun also darum zu sehen, dass nicht nur Worte ihren Sinn aus dem Kontext der Sätze beziehen, sondern dass auch größere Einheiten wie Sätze oder ganze Gesprächssituationen kontextuell eingebettet sind. Das wird an Lewis Carrolls Büchern besonders deutlich, weil sie nicht von einem Handlungsbogen, einem Plot getragen werden, sondern eher eine Aneinanderreihung von Gesprächssituationen darstellen. Im selben Jahr, in dem Wittgenstein an der Frege-Übersetzung arbeitet, schreibt er auch seine Notes on Logic. Und es ist die Sekretärin von Philip Jourdain, die Wittgensteins Notizen zur Logik mit der Schreibmaschine abtippt. Da kann man dann im Typoskript so Sätze lesen wie: Distrust of grammar is the first requisite for philosophizing. Dieses gesunde Misstrauen gegenüber der Grammatik, das uns Wittgenstein hier empfiehlt, könnte, hier spekuliere ich, auch mit Lewis Carroll zu tun haben. Der Mitübersetzer Freges, Philip Jourdain, war ein Mathematiker und Freund von Wittgensteins Lehrer Bertrand Russell. Und Jourdain zeichnet verantwortlich für ein Büchlein mit dem Titel »The Philosophy of Mr. Bertrand Russell«. Dieses Buch, das zu großen Teilen bereits 1911 in der philosophischen Zeitschrift The Monist abgedruckt wurde, ist eine Parodie auf Bertrand Russells Buch zur Philosophie von Leibniz. Doch während Russell im Anhang seines Leibniz-Buches direkte Zitate des deutschen Philosophen anführt, stellt Jourdain als Belege für die Philosophie des Mr. Bertrand Russell Zitate aus Lewis Carrolls Alice-Büchern hintan. Und tatsächlich lässt sich bei Carroll zu allen Kernthemen Russells ein Nonsens-Pendant finden, sodass die Themen logische Identität, Nominaldefinition, Unterscheidung Zeichen und Bezeichnetes, Denotation etc. beispielhaft durch kleine Zitate von Charakteren aus dem Wunderland erläutert werden. Wir wissen nicht, ob Wittgenstein Jourdain's The Philosophy of Mr. Bertrand Russell je gelesen hat. Doch das ist auch gar nicht so wichtig. Zu dem Zeitpunkt, als Wittgenstein nach dem Ersten Weltkrieg wieder in Cambridge weilt, dort unterrichtet und an dem Blue Book arbeitet, hatte Carrolls Bücher jedenfalls bereits gelesen und bezieht sich immer wieder auf sie. Und das ist auch die Zeit, in der das Fregische Kontextprinzip auf Sprachspiele ausdehnt.
Freaking out, so where am I now?
Wittgenstein bezieht sich in seinen Schriften 12-mal direkt auf Texte von Lewis Carroll. Die größte Häufung dieser, wie bei Wittgenstein üblich, meist nicht näher ausgewiesenen Verweise, findet sich in den frühen 30er Jahren. Und das ist kein Zufall. 1932 war das Jahr der 100-Jahr-Feier von Lewis Carrolls Geburtstag. Die Zeitungen waren voll mit Berichten über die Verleihung eines Ehrendoktorats an Mrs. Reginald Hargreaves, jene alternde Lady, die als kleines Mädchen, als Alice Liddell, Lewis Carroll dazu inspiriert hatte, die Alice-Bücher zu schreiben. Und Paramount Pictures produzierte eine Neuverfilmung des Stoffes, in dem so gut wie alle Stars des Studios mitspielten. George Pitcher, der den wohl bekanntesten Aufsatz zu Wittgenstein und Carroll geschrieben hat, meint in diesem Aufsatz, dass es so gut wie unmöglich war, im England der 30er Jahre zu leben und nicht mit den Alice-Büchern konfrontiert zu werden. Und der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Richard Braithwaite, wie Wittgenstein ein Mitglied der Cambridge Apostles, schreibt in seinem Aufsatz Lewis Carroll as Logician, es sei zu dieser Zeit, also 1932, für Ökonomen wie Logiker geradezu ein Muss gewesen, so zu tun, als hätten sie ihre Geistesblitze Lewis Carroll zu verdanken. Charles Lutwidge Dodgson, der unter dem Künstlernamen Lewis Carroll seine literarischen Schriften veröffentlichte, war ein Diakon im viktorianischen Oxford. 1832 geboren, lebte er bis 1898. Da war Ludwig Wittgenstein gerade mal 9 Jahre alt. Doch Dodgson war nicht nur Diakon, er war auch Dozent für Mathematik. Wenn man den Berichten seiner Schüler Glauben schenken darf, liebte er das Unterrichten nicht besonders. Er gilt als humorloser und trockener Vortragender. Umso überraschender, wie witzig, skurril und voll Unsinn seine Bücher sind. In der Landschaft der Kinderliteratur seiner Zeit war es revolutionär, die vermeintlich vernünftigen Regeln der Erwachsenenwelt auf den Kopf zu stellen und ihre Willkür bloßzulegen. Denn das ist es, was in den Alice-Büchern, aber auch in Sylvie and Bruno und dem Nonsensgedicht The Hunting of the Snark offensichtlich zutage tritt. Was möglich und was unmöglich ist, ist eine willkürliche Sache. Der französische Literaturwissenschaftler Jean-Jacques Le Cercle hat in seiner Studie Philosophy of Nonsense, in der Wittgenstein in gut französischer Manier nie erwähnt wird, darauf hingewiesen, dass es in der Natur von Nonsensliteratur liegt, Parodie in ernstzunehmende Literaturtheorie zu verwandeln. Die Nonsensliteratur tut dies, indem sie Sprache als Medium zum eigentlichen Protagonisten macht. In den Alice-Büchern geht es zum Beispiel nicht darum, dass Alice eine Entwicklung durchmacht und am Ende der Bücher eine Moral von der Geschichte mit nach Hause nehmen kann. Das Mädchen bleibt eine Konstante in der Wunderwelt. Sie ist, wenn man so will, die Kontrastfolie, vor der das Verhalten des weißen Kaninchens, der ewig trauernden falschen Suppenschildkröte, des verrückten Hutmachers oder der Herzkönigin erst sichtbar wird. Dies alles, auch die Dialoge der Nonsenswelt, spielt sich jedoch in korrekter Syntax ab. Auch Paradoxien werden in korrektem Englisch geäußert. Zum Beispiel, wenn Alice zugibt, I'm not myself, you see. Es gehört zu einer weiteren Charakteristik der Nonsensliteratur, dass sie nicht metaphorisch ist. Metaphern werden hier wörtlich genommen, so wörtlich, dass es möglich wird, sich mit dem Vorlesen von besonders trockenen Themen, wie einer Geschichtsvorlesung über Wilhelm den Eroberer, abzutrocknen, wenn man vorher in einem See aus Tränen fast ertrunken wäre. Wittgenstein, der zeitgleich mit seiner Beschäftigung mit Alice im Wunderland auch die religionsethnologischen Studien von James George Frazer, Der goldene Zweig, The Golden Bough, liest, findet das Beispiel aus Carroll interessant. Für ihn illustriert es einen Aspekt volkstümlicher Magie, nämlich den Übergang der Bedeutung von einem Sprachspiel zu einem anderen. Für den anderen Viktorianer Frazer, der diesen magischen Transfer der Wortbedeutung als naiv bezeichnet, hat Wittgenstein wenig Sympathie. Ungeduldig notiert er, Welche Enge des seelischen Lebens bei Fraser. Es kann sein, dass Wittgenstein Carroll als Autor schätzt, weil dieser keine Moralurteile fällt, als Autor keine allwissende Erzählstimme anwendet oder sagt, was der Leser denken soll. Es ist aber auch auffällig, dass die Geschichte des kleinen Mädchens, das sich in einem fremden Land wiederfindet, einem Land, dessen Gepflogenheiten und Regeln es nicht kennt, und das mit jeder Begegnung einen neuen Aspekt dessen entdeckt, was es heißt, von Verstehen zu sprechen, dem Wittgensteinschen Interesse an grammatischen Spielen entgegenkommt.
That's why I'm leaving. I crave reality. So goodbye, Alice in Wonderland. Goodbye, everyone. There is a difference between dreaming and pretending. I did not find paradise. It was only a reflection of my lonely mind wanting what's been missing in my life. I'm embarrassed to see the rest is rock and roll cliche. The bottom, when I reach the top, but I never knew it was you who was breaking my heart. I thought you had to love me, but you did not. Yes, a heart can
pretending is an ending up. much better without all of those pretty lies. Oh, so goodbye, Alice in Wonderland. And you can keep your every groan. There is a difference between dreaming and pretending. These are not tears.
Noch einen Aspekt der Alice-Bücher möchte ich hier erwähnen. Die Rolle, die Bilder in diesen Büchern spielen. Man könnte sagen, nun ja, es handelt sich eben um Kinderbücher. Man kann ja schwerlich ein Kinderbuch machen, in dem es keine Bilder gibt. Das stimmt sicher. Nur haben die Bilder in Lewis Carrolls Büchern oft eine Rolle, die über die der bloßen Illustrationen des Textes hinausgeht. Ein Beispiel. Ich zitiere zunächst den Beginn des ersten Buches. Allmählich langweilte sich Alice. Sie saß untätig neben ihrer Schwester auf der Bank und warf nur gelegentlich einen Blick in das Buch, das die Schwester las. Aber es enthielt weder Bilder noch sonst etwas Bemerkenswertes. Und Alice dachte, was hat man von einem Buch, wenn es keine Bilder oder Dialoge enthält? Zitat Ende. Ich habe bereits erwähnt, dass Nonsensliteratur den Text selbst zum Thema werden lässt. Le Cercle nennt das selbstreflektive Literatur. Das geschieht auf visuelle Weise in der Tale of the Mouse, dem dritten Kapitel von Buch 1, weil Tale im Englischen sowohl Erzählung als auch Schwanz heißen kann, ist das Ende des Kapitels in immer kleiner werdenden Lettern gesetzt. Ein typografischer Trick, der dem Leser veranschaulicht, dass es sich bei der Erzählung der Maus um eine schwanzlange Geschichte handelt. Derartige Spielereien lassen sich nicht in Filme oder Hörbücher übersetzen. Lewis Carroll muss gelesen werden. Zu Beginn des zweiten Bandes, als Alice durch den Spiegel in die Spiegelwelt fällt, ist sie zunächst erstaunt, dass sie die Texte in den Büchern nicht lesen kann, bis sie erkennt, dass es sich um Spiegelschrift handelt. Auch hier wird im Buch ein Textabschnitt gespiegelt abgedruckt, damit der Leser dieselbe Erfahrung machen kann wie Alice. Diese Spielereien gehen bei Wittgenstein in den zweiten Teil der philosophischen Untersuchungen ein, insbesondere seine Überlegungen zum Aspekt sehen. Und ein drittes Beispiel. Als Alice hinter den Spiegeln kuriose Insekten findet, wird nur deshalb klar, dass es sich bei der Bread and Butterfly nicht um einen Fehler des Buchsetzers handelt, es könnte ja nach Bread and Butter jeweils ein Bindestrich zu viel gesetzt worden sein, weil es eine Illustration des Tierchens gibt. Es besteht tatsächlich aus getoasteten Scheibchen mit Butter drauf. Die Nonsensliteratur von Lewis Carroll, und das ist einer der Gründe, weshalb James Joyce so ein Fan dieser Texte war, ist nicht nur selbstreflexiv, sondern auch performativ. Typografie, Illustration und Text spielen gemeinsam mit dem Leser. Vielleicht ist es deshalb kein ideales Kinderbuch, zumindest ein ziemlich ungeeignetes Vorlesebuch.
No room, no room, no room, no room, no room, no room.
There's plenty of room.
Have some wine?
I don't see any wine.
Ah. There isn't any.
It wasn't very civil of you to offer it.
Your hair needs cutting.
You should not make personal remarks. It's very rude.
Why is a raven like a writing desk?
I believe I can answer that.
Do you mean you can find the answer to it?
Exactly so.
You should say what you mean.
What day of the month is it?
Fourth.
Ah, 2 days wrong. I told you what butter wouldn't suit the works.
Oh, some crumbs must have got in it as well. I put it in with a bread knife. It was the best butter, you know.
What a funny watch. It tells the days of the month, but doesn't tell what o'clock it is.
Have you guessed the riddle yet?
What? Why, no, I give it up. What is the answer?
I haven't the slightest idea.
Nor I.
Well, I think you might do something better with time than wasting it, asking a lot of riddles that have no answers.
Wittgensteins Frühphilosophie, der Tractatus, behauptet kategorisch, Zitat, das Rätsel gibt es nicht. Wenn sich eine Frage überhaupt stellen lässt, so kann sie auch beantwortet werden. Zitat Ende. In seinen späteren Schriften wird die relative Nähe zwischen philosophischen Fragen und Rätseln dann aber doch ernst genommen. So schreibt Wittgenstein im Manuskript 156, dass ein Problem manchmal einem Rätsel ähnelt, besonders dann, wenn nicht klar ist, ob es zu dem Problem eine Antwort gibt. Als Alice den verrückten Hutmacher kennenlernt, stellt dieser ihr die rätselhafte Frage: Warum gleicht ein Rabe einem Schreibpult? Why is a raven like a writing desk? Die Frage tut so, als gäbe es zwischen Raben und Schreibpulten Gemeinsamkeiten. Der Kontext liefert uns aber keinen Hinweis, in welcher Richtung wir suchen sollen. Auch Alice weiß zunächst keine Lösung, der Hutmacher gewährt ihr aber Zeit zum Nachdenken. Derweil unterhalten sich die Anwesenden über diverse verrückte Belanglosigkeiten, dazu ist eine Teaparty ja da. Später kommt der Hutmacher wieder auf das von ihm gestellte Rätsel zurück. Sie wisse noch immer keine Lösung und gebe auf, antwortet Alice. Zu ihrer Verwunderung gesteht der Hutmacher, und später gestand das auch Lewis Carroll selbst keine Antwort zu kennen. Genauso geht es auch dem Märzhasen und der Haselmaus. So steht der Leser mit dem Rätsel allein da, ohne die Lösung zu kennen oder auch nur eine Spur zu haben, die ihm beim Finden der Lösung helfen könnte. Aldous Huxley, der Autor von Brave New World, hatte in einem Aufsatz für Vanity Fair aus dem Jahr 1928 den Verdacht geäußert, metaphysische Fragen würden sich wie unsinnige Rätsel verhalten. Da es sich auch bei einer Frage wie »Existiert Gott?« um eine Frage zum Verhältnis von Wörtern handelt und nicht um eine Frage über die Wirklichkeit. Für eine sinnvolle Frage gibt es, so Huxley, sinnvolle Antworten, die einander widersprechen, entweder etwas trifft zu oder nicht. Wenn die Frage jedoch selbst unsinnig ist, handelt es sich um einen anderen Fall, denn für eine unsinnige Frage gibt es unzählige mögliche Antworten. Ich zitiere Huxley. Wenn ich mich frage, warum gleicht ein Rabe einem Schreibpult, kann ich entweder antworten, in beiden befindet sich der Buchstabe B, oder auch, in keinem befindet sich ein N. Es macht keinen Unterschied. Beides sind korrekte Antworten. Meiner Überzeugung nach sind alle Rätsel des Universums von der Art, wie sie uns die philosophische Tradition übermittelt hat. Philosophische Fragen gehören in die »Warum gleicht ein Rabe einem Schreibpult-Kategorie?« Es handelt sich bei ihnen um Nonsensrätsel. Fragen, die nicht an die Realität gerichtet sind, sondern sich mit Worten beschäftigen. Zitat Ende. Eine Möglichkeit, mit einer Nonsensfrage umzugehen, ist ein entsprechendes Sprachspiel zu spielen. Daher ist die vielleicht wirkungsvollste Antwort auf das Rabenschreibpult-Rätsel die Antwort Poe wrote on both. Diese englische Antwort auf die englische Frage erfordert ein wenig Kenntnis der amerikanischen Literatur, zumindest sollte man wissen, dass Edgar Allan Poe ein berühmtes Gedicht mit dem Titel The Raven geschrieben hat. Vor allem aber sollte man die Präpositionen kennen, denn Poe wrote on both sagt eben sowohl Poe hat über beides geschrieben, wie Poe hat auf beiden geschrieben. Und wir dürfen annehmen, dass Poe ein Schreibpult besaß und wissen, dass Poe über einen Raben geschrieben hat. Auch Wittgenstein ist wie Aldous Huxley der Meinung, dass etwas an der Philosophie den Nonsenstexten Lewis Carrolls gleicht. Er schreibt im Manuskript 110: Denken wir an die witzige Bedeutung, die wir den grammatischen Spielen Lewis Carrolls geben. Ich könnte fragen, warum empfinde ich einen grammatischen Witz in gewissem Sinne als tief? Und das ist natürlich die philosophische Tiefe. Zitat Ende. Was mag nun der Nutzen von Nonsens sein? In dem Ausmaß, in dem Nonsensliteratur ein Paradigma für selbstreflexive Sprache darstellt, also Texte produziert, die das Medium selbst in den Vordergrund rücken, erzeugt sie, die Nonsensliteratur, ein Spektrum an Beispielen für mögliche Grenzfälle der Sprache. Diese Grenzfälle zu besichtigen und als Spiel oder Denkmaterial zu verwenden, ist ein gemeinsames Unternehmen von Sprachphilosophen wie von Autoren. Der Fall Lewis Carroll und Wittgenstein ist nur einer von vielen. Sendungen der Reihe Philosophische Brocken können Sie in der Philosophischen Audiothek nachhören. Die Webadresse lautet http://audiothek-philo.at. Hier auf Radio Orange hören Sie die nächste Folge der Philosophischen Brocken in 14 Tagen, wieder Mittwoch von 13 bis 14 Uhr. David Wagner wünscht noch einen schönen Nachmittag. Auf Wiederhören.